Ich möchte zuerst herzliche Grüße von den Geschwistern aus Cottbus euch weitersagen. Herzliche Grüße auch von der Gemeinde und auch von meiner Frau. Ja, die Tage unseres Ellen sind ja nur auch in Cottbus, weil gezählt kann man so sagen, nicht? Also die Predigten, die er noch halten wird, kann man schon fast an den Fingern einer Hand abzählen. Er ist ja nur schon fast seit einem Jahr jede zweite Woche in Eberswalde und im Juni wird dann der Abschlussgottesdienst sein, wo ja auch alle eingeladen sind, jetzt hier im Rahmen eines Lausitztages in Briesen auf dem Sola-Gelände, wo in Ellen und seine Familie dann auch verabschieden wollen. Wir haben jetzt aber auch eine Gemeindereferentin, eine von Müllers Töchtern jetzt hier, wenn bekannt ist, die Deborah, die, ja, die einen guten Dienst macht jetzt hier und sich sehr auch in der Gemeinde einbringt. Also herzliche Grüße aus Cottbus. Das Thema der Predigt ist eine Frage. Bin ich auf dem richtigen Weg unterwegs? Natürlich geht es dabei heute beispielsweise nicht um eine solche Entscheidung, welchen Weg wir einschlagen sollten, wenn wir im Wald zum Beispiel an einer Wegekreuzung stehen und die Orientierung verloren haben. Es geht auch nicht um schon bedeutendere Fragen, ob der gewählte Beruf oder die Firma, in der ich gerade tätig bin, oder ob das Wahlpflichtfach beim Abitur oder die Studienrichtung, für die ich mich entschieden habe, noch das Richtige für mich sind. Bin ich auf dem richtigen Weg unterwegs? Soll ich mich gegen Corona impfen lassen, wenn genug Impfstoff vorhanden ist und ich endlich an der Reihe bin? Das ist schon eine Frage, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Ob jung oder alt, ob allein oder auch gemeinsam mit anderen unterwegs, wir müssen viele Entscheidungen in unserem Leben, in unserem Alltag treffen, zu vielen Fragen Stellung nehmen. In unserem Predigttext, da geht es aber um etwas Grundsätzliches. Lebe ich mit Gott oder lebe ich ohne ihn? Bin ich ein Frommer oder ein Gottloser? Ich möchte einen Psalm lesen, den Psalm 1. Ersten Psalm im Buch der Psalmen, überschrieben nach der Lutherbibel mit der Weg des Frommen und der Weg des Gottlosen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Ja. Psalmist, der schreibt über zwei Wege, den Weg des Gerechten und den Weg des Gottlosen. Vielleicht regt sich da bei uns schon Widerspruch. Ist diese Sicht des Lebens nicht zu einfach, ja geradezu naiv? Kann man denn die Menschen nur in fromme und Gottlose einteilen? Viele Wege führen nach Rom. Dieses alte Sprichwort, das sagt, man könne Ziele doch auf mancherlei Art und Weise erreichen, das muss doch auch gelten, wenn es um den Sinn des Lebens geht. Und in der heutigen Zeit, da werden so viele Anschauungen, so viele Lebensweisheiten, Religionen angeboten. Da scheint auch diese alte Aussage des Psalmdichters reichlich weltfremd. Bei der Beurteilung des Zeitgeschehens in Deutschland unserer Tage, bei der Einschätzung der Meinungen in den Medien und sozialen Netzwerken, da entsteht doch eher der Eindruck, dass alles möglich, dass alles gut ist, alles erlaubt, wenn es im Augenblick nur glücklich macht und befriedigt. Allgemein gültige Wertmaßstäbe scheint es nicht mehr zu geben. Aber diese Aussage des Schreibers des Psalms über nur zwei Wege, ob sie uns nun gefällt oder nicht, die finden wir an vielen Stellen der Bibel bestätigt. Da lesen wir in den Sprüchen zum Beispiel vom Pfad des Gerechten, der glänzt wie das Licht am Morgen, und auf der anderen Seite vom Weg des Gottlosen, der wie das Dunkel ist. Oder der Jesus, der lädt in der Bergpredigt dazu ein, durch die enge Pforte den schmalen Weg des Lebens zu gehen, weil der breite Weg in die Verdammnis führt. Das Volk Israel, an das dieser Psalm zuerst gerichtet ist, das hat Gottes Handeln in der Geschichte immer wieder erlebt. Gott gab dem Volk Gesetze, ja eine ganze Lebensordnung, aber erwartete auch, dass das Volk nach diesen Geboten und Gesetzen dann lebte und Gott ehrte. Der Psalmist bezeichnet das als den Weg der Gerechten, den der Herr kennt. Im Gegensatz dazu stehen die Gottlosen. Damit mögen einerseits die Nachbarvölker Israels gemeint sein, die viele Götter verehrten, die nicht solch ein Gesetz kannten. Vielleicht aber auch die Israeliten, die sich von Gott abgewandt hatten. Im Laufe der Generation gab es ganze Generationen von Israeliten, die gottlos lebten. Der Psalmist sagt, sie sind wie Spreu, das der Wind zerstreut. Sie bestehen nicht im Gericht, ihr Weg vergeht. Von den 83 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, da gehören ungefähr 52 Millionen Menschen den beiden großen Kirchen an. Weitere 3 Millionen Menschen gehören zu einer orthodoxen Kirche oder zu einer Freikirche wie wir oder zu einer anderen sonstigen christlichen Gruppe. Das heißt, gut 2 Drittel der Bevölkerung Deutschlands sind irgendwie christlich sozialisiert. Werden vielleicht als Christen in den Dateien ihrer Kirche verwaltet, zahlen zum großen Teil noch Kirchensteuern, werden dann irgendwann kirchlich beerdigt. Was für ein christliches Land könnte man meinen? Sind das alles Christen? Sind das alles Fromme? Verstehen Sie sich auch selber so? Wie viel Deckungsgleichheit gibt es zwischen den Einträgen in den kirchlichen Mitgliederlisten und den Namen, die im Buch des Lebens stehen, diesem himmlischen Rettungsverzeichnis? Auch im Neuen Testament werden nur die diese zwei Wege beschrieben. Auch hier finden wir diesen strengen Dualismus in der Gottesbeziehung. Es gibt Menschen, die dem Himmel angehören und andere, für die das nicht zutrifft. Es gibt Söhne des Reiches und Söhne des Bösen. Paulus schreibt an die Christen in der Gemeinde in Ephesus, dass sie früher zur Finsternis gehörten, jetzt aber zum Licht. Dass sie früher tot in Sünden und Vergehung waren, aber durch den Glauben an Jesus Christus auferweckt wurden. Eine dritte Gruppe gibt es da nicht. Ein Kennzeichen des Frommen, des Gerechten ist, dass er Lust hat am Gesetz des Herrn und dass er darüber Tag und Nacht nachsinnt. So heißt es im Vers 2 unseres Psalms. Lust am Gesetz des Herrn haben und darüber Tag und Nacht nachsinnen. Auch Josua, ein Führer des Volkes Israel, bekommt von Gott die Anweisung, beständig im Gesetz zu lesen und danach zu handeln. Josua hatte ein schweres Erbe anzutreten. Er war Moses Nachfolger. Er hatte das Volk Israel nach 40-jähriger Wüstenwanderung ins Land Kanaan zu führen, es einzunehmen, auf die Stämme aufzuteilen, sesshaft zu werden. Gott sagt zu Josua vor Beginn dieser Herausforderung, dieser gewaltigen Aufgabe, dass es geradezu Voraussetzung ist, Gottes Wort unablässig zu betrachten, wenn diese große Aufgabe gelingen soll. Lust am Gesetz des Herrn haben, über seinem Gesetz Tag und Nacht nachsinnen. Martin Luther hat in seinen Auslegungen zu den Psalmen, zu diesem Vers Folgendes geschrieben: Der Gerechte, er murmelt in seiner Tora Tag und Nacht. Tora, das ist klar, das ist das Gesetz, das ist Gottes Wort. Und murmeln ist nicht nur lesen, nachsinnen oder denken. Murmeln ist gedankenvolles Aussprechen, etwas ständig im Munde führen. Luther schreibt weiter, es ist die Art und Weise aller Liebenden, dass sie von dem, was sie lieben, gern plaudern, singen, dichten, trachten, scherzen und davon hören. Daher hat auch dieser Gerechte, dieser selige Mann, seinen geliebten Gegenstand, das Gesetz des Herrn, immer im Munde, immer im Herzen, immer in den Ohren. Soweit Martin Luther vor 500 Jahren. Wie können wir das in unsere Zeit übersetzen? Vielleicht so: Mache Gottes Wort zu etwas Festem, was deinen ganzen Tag prägt. Lass die Beschäftigung mit der Bibel etwas Unentbehrliches, etwas Lebensnotwendiges, etwas Unverzichtbares sein. Wer Gott einen hohen Stellenwert in seinem Leben einräumt, der wird auch Zeit für die Beschäftigung mit dem Wort Gottes finden. Wir werden jeden Tag mit so vielen Informationen vollgestopft, es ist doch wichtig, auch jeden Tag zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Der Apostel Paulus schreibt über Gottes Wort, über die Bibel an seinen Mitarbeiter Timotheus: Jedes Schriftwort von Gott eingegeben, dient aber auch zur Lehre, zum Überführen der Schuldigen, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, So wird der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk fähig. Im Vers 3 vergleicht der Psalmist den Menschen, der in der Bibel liest und der dann auch danach handelt, danach lebt, mit einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist, dessen Blätter nicht verwelken, der Frucht bringt. Es ist ein schönes Bild, es ist ein anschaulicher Vergleich. Der Baum, er bringt seine Frucht zur rechten Zeit. Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor. Das Bild von dieser Frucht, das wird in der Bibel übertragen auf das, was der Mensch durch sein Wesen bewirkt, was aus seinem Sein heraus erwächst. Paulus zählt in seinem Brief an die Galater die guten Früchte als eine Frucht des Geistes auf. Die Liebe, die Freude, der Frieden, die Geduld, die Freundlichkeit, Güte, Treue. Davon lesen wir in Galater 5, Vers 22. Ein Mensch, der in einer lebendigen Beziehung zu seinem Schöpfer lebt, der bringt mehr oder weniger automatisch Frucht. Der Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der bringt Früchte zu seiner Zeit, in der Stunde, in der sie zu erwarten sind. Das kann je nach Baumart, nach Klimazone, nach Standort, nach Wetterverhältnisse ganz unterschiedlich sein. Frucht, das ist immer das Ergebnis eines Prozesses. Frucht gibt es nicht immer gleich sofort. Aber der Herr Jesus, der verheißt seinen Jüngern, dass sie Frucht bringen werden. Er gibt seinen Nachfolgern nicht das Versprechen, dass sie die Früchte immer gleich sofort oder alle Früchte zu ihren Lebzeiten sehen werden. Aber sie werden Frucht bringen. Der Baum, der an den Wasserflächen, an den Wasserbächen gepflanzt ist, der hat auch ein schönes Aussehen. Im Psalm lesen wir, seine Blätter verwelken nicht. Wer im Einklang mit seinem Schöpfer lebt, der wird nicht vertrocknen. So wie der Baum ständig vom Wasser aus dem Bach genährt wird, will auch Gott die Kraftquelle in unserem Leben immer sein. Im Propheten Jeremia, da steht das so. Jeremia Kapitel 17, Vers 7, da heißt es: Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Und der Jesus, der hat zur Frau am Jakobsbrunnen in Samarien gesagt: Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle werden, deren Wasser bis ins ewige Leben hineinquillt. Der Dichter des Psalms 1, wir haben es gehört, er hat eindeutig unterschieden zwischen dem Weg des Gerechten und dem Weg des Gottlosen. Nicht weniger eindeutig ist die Aussage des Herrn Jesus, der sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Auch bei dieser Aussage könnte sich bei manchen jetzt Widerstand regen. Viele Leute meinen, man müsse eben gut sein, dann wird Gott schon zufrieden mit mir sein. Man müsse anständig leben und gute Werke tun. Andere denken, es genüge doch die christlichen Gepflogenheiten wie Taufe, Konfirmation, vielleicht die kirchliche Trauung und dann die Beerdigung mitzumachen. Und Gott wäre schon zufriedengestellt. Die Bibel sagt aber, dass durch gute Taten und durch christliche Gepflogenheiten keine Verbindung mit Gott zustande kommt, dass der schönste Taufschein noch kein Freifahrtschein in den Himmel ist. Selbst die Jünger haben lange gebraucht, um Jesus zu verstehen. Sie waren 3 Jahre lang Tag und Nacht mit Jesus unterwegs. Sie haben sein Leben geteilt. Sie erlebten hautnah mit, wie Jesus predigte, wie er Menschen gesund gemacht hat, wie er Gottes Reich zu den Menschen gebracht hat. Und oft hat der Herr Jesus auch in seinen Reden darauf hingewiesen, dass nur durch ihn der Zugang zu Gott, dem Vater im Himmel, zu finden ist. Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist der gute Hirte. Er ist das Licht der Welt. Die Jünger hatten diese bildhaften Vergleiche oft gehört und sie waren doch am Ende fragend und zweifelnd. Kurz vor Jesu Gefangennahme, da fragt der Petrus: Herr, wo gehst du hin? Thomas, ein anderer Jünger, sagt: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg wissen? Und Philippus bat den Herrn Jesus: Herr, zeige uns den Vater. Das genügt uns dann. Und Jesus antwortete: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Weg, Wahrheit und Leben, an diesen Begriffen kommt niemand vorbei, der sich die Fragen stellt: Wer bin ich eigentlich? Wozu lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Weg, Wahrheit und Leben, das sind zentrale Begriffe in der Bibel. Immer wieder lesen wir in den verschiedenen Zusammenhängen davon. Pilatus, der römische Statthalter, der fragt Jesus bei dem Verhör nach der Gefangennahme: Was ist Wahrheit? Und in dieser Frage, da bringt der Pilatus eigentlich schon so zum Ausdruck, was viele Menschen damals und heute denken, dass es wohl diese absolute Wahrheit vielleicht gar nicht gibt. Wahr ist, was du als solches empfindest, ganz persönlich, was du dir vielleicht selber zur Wahrheit machst. Wenn du als Gottloser, wie in unserem Psalm, als Atheist glücklich bist, so ist das eben für dich die Wahrheit. Wenn aber als Katholik oder als Protestant, als Hindu oder als Moslem, dann ist das eben auch wahr für dich. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Da scheint natürlich diese Aufforderung, diese Behauptung der Bibel, Jesus Christus ist die Wahrheit, für alle gebildeten und toleranten und aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts als Anmaßung, als Zumutung? Bin ich auf dem richtigen Weg unterwegs? So die Frage eingangs. Gehe ich den Weg des Frommen? Lebe ich in einer lebendigen Beziehung zu meinem Jesus? Ist mir Gottes Wort eine tägliche Quelle? Und wächst dann auch Frucht zur rechten Zeit? Dann darf ich wissen, dass der Herr meinen Weg kennt, den Weg des Gerechten, und dass ich in der Ewigkeit einmal beim Herrn sein werde. Ich wünsche allen, die diesen Weg gehen, die Ausdauer, die Geduld, die Beständigkeit bis hin zum Ziel. Ich wünsche allen, die Jesus noch nicht so kennen, dass sie ihn ernsthaft suchen, auch beim Lesen in der Bibel. Ich wünsche denen, die schon viel vom Glauben gehört haben, vielleicht immer wieder zum Gottesdienst gehen, in der Verwandtschaft, in der Familie vom Glauben hören, die Entschlusskraft, den Mut, sich für einen Weg mit Jesus zu entscheiden und das auch festzumachen. Ich wünsche denen, die vielleicht lau und träge geworden sind in der Beziehung zu Jesus Christus, dass sie einen Neuanfang mit ihm machen. Jesus Christus, das ist die einzige Brücke vom Menschen zu Gott. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt nach Hause, niemand kommt zu seiner eigentlichen Bestimmung seines Menschseins als durch Jesus Christus. Und wer an Jesus Christus glaubt, wer ihm sein Vertrauen schenkt, der hat Gemeinschaft mit Gott gefunden, der ist auf dem richtigen Weg unterwegs. Ich möchte schließen mit den letzten Worten zweier bedeutender Männer. Auf seinem Sterbebett fasste Sir Isaac Newton sein Leben mit folgenden Worten zusammen: Ich habe in meinem Leben zwei große Tatsachen gelernt. Die eine ist, dass ich ein großer Sünder bin. Die andere ist, dass Jesus Christus ein noch größerer Retter ist. Und Charles Dickens schrieb in sein Testament: Ich befehle meine Seele der Gnade Gottes durch unseren Herr und Heiland Jesus Christus an. Und ich ermahne meine Kinder zu versuchen, sich von den Lehren des Neuen Testamentes leiten zu lassen. Hätten zwei so herausragende Männer nicht auf andere Höhepunkte ihres Lebens verweisen können? Isaac Newton stellte die Grundgesetze der Mechanik auf. Er entwickelte die Differential- und Integralrechnung. Er war ein bedeutender Astronom. Und Charles Dickens, der war einer der bedeutendsten Romanschreiber Englands. Aber alle Errungenschaften, alle Arbeiten, alle Erfolge dieser beiden Männer waren für sie selber so unbedeutend im Vergleich zur größten Entdeckung ihres Lebens, Jesus Christus. Er nahm in ihrem Leben den ersten Platz ein und über ihren Tod hinaus, da waren es sein Erlösungswerk, da waren es die Werke des Herrn Jesus, die sie ihren Kindern und die sie der Nachwelt überliefert wissen wollten. Ein anderes Fundament kann niemand legen, als Gott gelegt hat, Jesus Christus selbst. Der Psalm 1 endet mit folgendem Vers: Der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Bin ich auf dem richtigen Weg unterwegs? Amen.